D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Hello.
Und Herr Pähler.
Good evening. USA, make media great again.
Türkei, unabhängige Journalisten unter Druck.
Radio, Adobe will Photoshop für Audio erfunden haben.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom ehemaligen Bundesinnenminister und CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump twitterte er, Zitat, langsam begreifen die deutschen Journalisten, dass sie nicht bestimmen, wer amerikanischer Präsident wird.
Die zweite Meinung
kommt heute von Mr. Pähler.
In einem, da mag Hans-Peter Friedrich ja sogar vielleicht ein Stück weit recht haben. Das Begreifen am Mittwochmorgen war in der Tat irgendwie sehr langsam. Egal, wo man hingeguckt hat, welche Berichterstattung man verfolgt hat. Man hatte schon den Eindruck, dass es den deutschen Medien durchaus schwer fiel zu verarbeiten, dass das geschehen war, was irgendwie nicht geschehen durfte. Ist es aber, wie wir wissen. Gestern bin ich dazu übrigens nochmal auf einen Zeitartikel aus dem August gestoßen. Darin hieß es, wir dachten lange, scharfsinniger Spott und Verachtung reichten aus, um einen wie ihn in die Schranken zu weisen. Nichts hat geholfen, keine Satire-Nummer, kein tadelnder Leitartikel, keine Häme über Trumps Haare. Tatsächlich glaubten wir ja eine Weile, allein diese Frisur werde alles Schlimmere verhindern. Ich hoffe nur, dass die deutschen Medien, ich schließe mich da durchaus ein, für den Bundestagswahlkampf 2017 mit Blick auf die AfD zum Beispiel daraus lernen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das transatlantische Medienmagazin. Herr Pähler.
Ja, wir sind immerhin noch transatlantisch. Wir halten daran fest. Kann man das so sagen?
Ist also Trump geworden.
Ja.
Wer hat es letzte Woche gedacht?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, hier niemand, oder?
Wobei ich, ja, nachdem wir in der vergangenen Woche ja hier schon über die Rolle der Medien und die Rolle von Social Media im US-Präsidentschaftswahlkampf gesprochen haben, habe ich dir noch gesagt, ich war überrascht, angefangen von Gabor Steingart, dem Handelsblatt-Vertreter, also Herausgeber.
Irgendwie auch Herausgeber.
Ja. Herausgeber. Und dann auch noch den Journalisten, deutschen Journalisten in der US-Westküste, an der Ostküste leben, dass die alle sich nicht festlegen wollten, dass es Hillary auch wird. Und das ist, dadurch ist das auch nochmal richtig spannend geworden und es wurde am Ende ja auch richtig spannend. Wie hast du es erlebt, Herr Pähler?
Also ich habe lange überlegt, ja, muss ich sagen, ob ich mir diese lange Wahlnacht sozusagen antue. Und ich habe mich dagegen entschieden und bin im Nachhinein, muss ich sagen, sehr froh darum, weil es wäre in der Tat, glaube ich, Lebenszeitverschwendung gewesen, die ich besser hätte mit Schlafen verbringen können. Also ich bin wirklich ins Bett gegangen mit dem letzten Satz, glaube ich, von Klaus Kleber. Es ist eigentlich nicht denkbar, dass Trump diese Swing States alle holt.
Und dann kam der Morgen.
Ja, dann kam der Morgen und ich hatte noch nicht mal aktiv nach Nachrichten gesucht, guckte nur auf mein Smartphone, wo dann die Push-Nachrichten waren und sah nur Florida und Ohio gehen an Trump. Und dann bin ich erstmal aufs Klo gegangen, ja.
Und alles Weitere sparen wir uns an dieser Stelle. Das Interessante ist ja eigentlich so ein bisschen, dass man hier in Deutschland so gefühlt einen kleinen Stimmungsschwenk wahrnimmt. Es gibt immer, oder ich habe erstaunlich viele Leute erlebt, die gesagt haben, jetzt ändert sich wenigstens was. Bei Clinton wäre doch alles so geblieben. Da war ich echt überrascht, dass auf einmal so ein Stimmungsschwank da ist.
Das scheint so zu sein. Ich glaube, ist das vielleicht auch so ein Phänomen, dass die Menschen auch irgendwie doch auch immer auf der Siegerstraße sein wollen? Also jetzt will ja keiner es gewesen sein, der gesagt hat, Hillary wäre so gut und Trump gewinnt auf keinen Fall. Hm. Also vielleicht ist das so ein bisschen auch die Sehnsucht nach Erklärungen und irgendwie auch so ein bisschen, man hüllt sich selbst in so etwas nebulöse salbungsvolle Worte, um das irgendwie vielleicht besser auch ein Stück weit zu ertragen. Ne?
Tja, aber wie geht jetzt eigentlich diese Mediendebatte weiter? Weil eins war ja schon klar, die Medien sind an Trump gescheitert, haben wir letzte Woche debattiert. Und ja, was bedeutet das jetzt dann auch nochmal, nachdem Trump dann auch am Ende die Wahl gewonnen hat? Darüber reden wir mit Christian Fahrenbach. Er ist freier Journalist, lebt seit einigen Jahren in New York. Das war jetzt seine erste US-Präsidentschaftswahl, die er mitgemacht hat. Er schreibt unter anderem für die Krautreporter, aber auch für die dpa und ist jetzt live bei uns zugeschaltet aus New York. Guten Abend bzw. guten Nachmittag, Christian.
Ja, hallo aus New York. Ich wäre aber so einer gewesen, der komplett für Hillary gesprochen hätte. Also ich bekenne mich.
Also du bist jetzt kein Opportunist?
Aber vielleicht wäre es ja klüger, langsam damit anzufangen. Das muss ich mir noch überlegen.
Wie hast du die Wahlnacht erlebt?
Also ich habe für dpa gearbeitet. Ich war in Washington im Büro und war zugeteilt, um ein bisschen der Statistikmensch zu sein. Das heißt, alle halbe Stunde zu schreiben, wie ist der Stand des Rennens. Und hatte halt zwei Monitore vor mir mit verschiedenen Webseiten und gegen 9:30 gab es eine Grafik, die mir recht viel Angst gemacht hat, wo im Prinzip stand, okay, Nevada könnte noch für Clinton fallen, aber in allen anderen Staaten sieht es so aus, als ob Trump im Moment großen Vorsprung hat oder beziehungsweise Hillary kleinen Vorsprung hat, aber zum Beispiel dann in Pennsylvania, Philadelphia schon ausgezählt worden sei und das wahrscheinlich auch noch kippt. Und ab dem Moment dachte ich eigentlich, dass das alles sehr problematisch würde. Und dann war es das.
Inwieweit schafft man es eigentlich dann eigentlich in einer solchen Situation dann tatsächlich auch, sich von diesen problematischen oder problematisierenden Gedanken nicht zu sehr leiten zu lassen, sondern erstmal auch weiter professionell zu arbeiten? Ich meine, es ist jetzt nicht so eine Katastrophe, wie wo in dem Moment, wenn man das kann man nicht vergleichen, glaube ich, mit einer Situation, einer Breaking-News-Situation, wo auf mal Tausende von Menschen irgendwie ums Leben gekommen sind. Aber trotzdem ist es ja etwas, was einen ja nicht nur als professionellen Journalisten berührt, sondern eben auch als Menschen, der wie du ja tatsächlich jetzt auch in den USA lebt.
Ja, also in meinem Fall war jetzt da so ein bisschen der Vorteil, das ist ja im Vergleich zu so einer Breaking-News-Situation ein planbarer Abend gewesen. Das heißt, ich hatte halt mir für jede Stunde und jede Schließung der Wahllokale Textbausteine zurechtgelegt, sodass ich das einfach relativ stumpf hin und her kopieren konnte und hatte dann aufgeschrieben, okay, jetzt hier zu diesem Zeitpunkt bitte gucken, wie es in Florida da und da steht oder in welcher Großstadt schon wie ausgezählt wurde und so. Und dadurch war das einigermaßen so professionell durchzuführen. Aber wie eben schon gesagt, ich muss wirklich sagen, ich fand und finde Hillary Clinton auch unironisch eine gute Kandidatin. Ich fand ihren Charakter überzeugend. Ich habe immer noch Probleme mit dieser Argumentation, die ich dann gestern auch mit ein paar Freunden nochmal führen musste. So, sie wäre genauso schlimm gewesen. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Und das ist dann natürlich alles relativ kurz, nachdem dann Trump da seine Siegesansprache gehalten hat. Da ist es bei mir so langsam alles noch klarer geworden. Und dann war ich auch schon fertig mit dem Arbeiten für die Nacht und konnte dann sehr schnell sehr viel Wodka trinken.
Wie haben denn jetzt die US-Medien in der Zwischenzeit dann auch reagiert? Denn in Deutschland herrschte ja auch medial eine Katerstimmung, das muss man wirklich so sagen. In den USA war das ähnlich oder muss man auch durchaus sagen, nee, das Bild hast du da anders wahrgenommen, als wie wir das hier in Deutschland bzw. Europa wahrgenommen haben?
Nee, also gestern und heute würde ich das genauso unterschreiben. Also gestern kreiste vor allen Dingen eben natürlich auf den Fernseh- und Nachrichtensendern eigentlich alles um diese Frage so, wie konnte das eigentlich passieren? Und auch wenn man die Leute, die gesprochen haben, es ging halt immer wieder darum, wen haben wir unterschätzt? Das ist ja auch nach Deutschland durchgedrungen, so diese Debatte darum, warum waren die Vorhersagen so falsch und so. Diese Umfrageseite 538, wo es ja so eine aggregierte Zahl gab, dass Hillary so und so Siegeswahrscheinlichkeit hätte, wo es am Ende so ungefähr bei 70% stand, war gestern ja auch relativ lang stumm, bevor dann am Abend mal was aufkam, wie was eigentlich 2% Unterschied bedeuten. Das hat eben einfach auch viel mit der Wahlmathematik hier zu tun. Und letztlich muss man einfach sagen, so wahnsinnig schlecht waren die Umfragen nicht, sondern es reichte halt einfach, dass ein paar Hunderttausend oder noch nicht mal ein paar Zehntausend weiße Arbeiter unterschätzt wurden, dass die an die Wahlurne gehen. Und dann sind vier Staaten gekippt und dann haben wir 40, 50 Wahlleute, die in Trumps Spalte stehen und nicht bei Hillary.
Jetzt haben wir in der letzten Woche hier in der Sendung mehrmals gehört, quasi die Medien, Daniel hat das von auch gerade nochmal zitiert, sind quasi an Trump gescheitert. Jetzt haben sie ihn ja noch wenigstens 4 Jahre als Präsidenten, an dem sie sich weiter jetzt abarbeiten können. Glaubst du, dass auch die US-Medien aus dem Wahlkampf gelernt haben und sich jetzt doch irgendwie anders einstellen werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten?
Also es gibt ja schon ein paar neue Formate und so, die jetzt während des Wahlkampfs aufgekommen sind, also viel mehr Fact-Checking und so weiter, aber ich glaube ehrlich gesagt, so weit ist man noch nicht und diese ganzen Artikel, die jetzt kommen, so was würde er machen und so, das ist ja alles im Nebel rumstochern, weil ein Kollege hatte es neulich mal vor ein paar Monaten im Presseclub gesagt, letztlich ist Trump wie so eine Wanduhr, die stehen geblieben ist, die zeigt halt zweimal am Tag die richtige Zeit, aber kann ja noch keine ableiten, was jetzt tatsächlich passiert. Und also man wird da natürlich weiter irgendwie auf ihn blicken. So in meinem Twitter-Stream sehe ich halt den Willen danach, dass man halt stark ihm auf die Finger schaut. Aber natürlich, eigentlich glaube ich, ist man jetzt 3 Tage danach oder 2 Tage danach immer noch in so einer ziemlichen Schockstarre.
Genau, lass uns mal darüber reden, über deinen Twitter-Stream. Also jetzt nicht nur über deinen, sondern auch über meinen. Viele haben jetzt diskutiert und zwar auch jetzt nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern hat es auch einige Artikel dazu gegeben, dass sie bei der Ursache, warum hat es denn keiner mitbekommen, dass es da so eine große Bereitschaft für Trump gibt, dass das auch etwas mit Filterblasen zu tun hat. Und da ist auch vor allen Dingen Facebook kritisch herangeführt worden, dass zum Beispiel Wolfgang Blau von Condé Nast hat heute getwittert zum Beispiel, dass ihm aufgefallen ist, dass jetzt auch in den letzten 24 Stunden überhaupt keine Trump-Jubelmeldung von den Wählern da sind. Immerhin hat er fast genauso viele Wähler wie Hillary Clinton gehabt. Dieses Filterblasenproblem, siehst du das auch?
Ja, so ein bisschen. Also ich bin da etwas vorsichtiger, weil ich finde, also so bei mir selber, ich habe dann viel darüber nachgedacht, warum mich das so fertig macht oder warum ich diese andere Seite nicht sehe. Aber es ist einfach so eine elementare Gewissheit oder sowas, womit wir groß geworden sind, die in Frage gestellt wird. Also wie beim Brexit ja auch schon. Es ist ja einfach so, dass da plötzlich eine Gruppe ist, die sagt, nö, also mehr Zusammenarbeit finden wir nicht gut und wir finden es wichtig, dass unsere Nation mal zuerst kommt und Frauenrechte und Ausländerrechte oder Minderheitenschutz ist uns auch nicht so wichtig und jetzt sind wir mal wieder dran. Und das sind alles Werte, die mir so fern sind, also das kann man schon dann Filterblase nennen, aber es geht ja nicht so sehr darum, finde ich, also es geht ja einfach so um so elementare Sachen, wo ich gar nicht, ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, selbst wenn das in meiner Filterblase vorkäme, diese Meinung, kann ich mir einfach gar nicht vorstellen, wie es ist, diese Werte zu haben. Also es ist irgendwie noch tiefgehender, finde ich.
Jetzt auch die Frage, wie geht es dann auch für Journalisten in den USA weiter, auch für ausländische Journalisten? Habt ihr in der deutschen Journalisten-Community da so scherzhaft vorher schon, falls du jetzt noch keine aktuellen Reaktionen mitbekommen hast, darüber spekuliert, was passiert, wenn Trump doch Präsident wird?
Also ich glaube, von ernsthaften Problemen geht im Moment noch keiner so aus. Und auch, weil das auch da wieder so jetzt ja auch noch so weit weg ist und ich glaube, es hat auch keiner ernsthaft durchdacht, dass er tatsächlich gewinnt. Gab jetzt bei uns bei der dpa einen Kollegen, der tatsächlich vorher in Großbritannien war und dann kam der Brexit. Kurz nach dem Brexit ist er in die USA gekommen und jetzt Trump. Also vielleicht, wir haben überlegt, ob wir ihn nicht beurlauben sollten.
Aber schickt ihn nicht nach Deutschland. Schickt ihn bitte nicht nach Deutschland, zur Bundestagswahl zurück. Ne?
Genau. Christian Fahrenbach, Dankeschön. Eindrücke aus New York am Tag nach dem Tag, an dem dann nach der Nacht, nachdem Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Über die Rolle der Medien, der sozialen Netzwerke haben wir mit ihm hier gesprochen bei Eine Stunde Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Medienmagazin auf Auslandstour.
Von den USA reisen wir jetzt in die Türkei. Zahlreiche Einschüchterungsversuche und auch Gerichtsverfahren gegen unabhängige Journalisten machen da seit Wochen ja leider Schlagzeilen. Und jetzt schlagen Reporter ohne Grenzen Alarm. Besonders betroffen von dem Vorgehen der türkischen Behörden ist die unabhängige Zeitung Cumhuriyet. Und Reporter ohne Grenzen setzt sich für die unabhängigen Journalisten ein und fordert eben jetzt auch die deutsche Politik zum Handeln auf. Und wir haben mit Reporter ohne Grenzen Geschäftsführer Christian Mier darüber gesprochen.
Und da haben wir ihn gefragt, was die türkischen Journalisten von Cumhuriyet den Reportern ohne Grenzen über ihre Probleme berichten.
Die Kollegen bei der Zeitung Cumhuriyet freuen sich zum einen natürlich über jegliche internationale Anteilnahme und Solidarität, die wir auch als Reporter ohne Grenzen in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt haben. Ich war selber vor 2 Wochen dort, eine Kollegin war diese Woche dort und sagen, wie wichtig in der Situation, in der die Zeitung steht, gerade wirklich diese internationale Aufmerksamkeit und die Solidarität ist. Gleichzeitig sagen alle Kolleginnen und Kollegen bei der Zeitung Cumhuriyet auch, dass sie eine wahnsinnige Angst haben, wie es denn weitergeht, weil Cumhuriyet unter Umständen auch irgendwann vielleicht noch komplett geschlossen wird als Speerspitze des unabhängigen Journalismus. Und das ist letztlich die Angst, die viele Kollegen dort umtreibt.
Wie können die Kollegen denn noch arbeiten? Wie frei können sie wirklich noch arbeiten?
Es wird tatsächlich immer schwieriger, das beobachte ich, habe ich auch selber beobachtet bei meinen Besuchen in der Türkei in diesem Jahr, dass man wirklich von Monat zu Monat feststellt, dass der Spielraum für unabhängige Berichterstattung, für unabhängiges Arbeiten enger wird. Man kann arbeiten zum einen, indem man sich, glaube ich, gestärkt fühlt durch internationale Aufmerksamkeit. Das hört sich vielleicht jetzt so leicht dahingesagt an, aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Das merkt man wirklich immer wieder, wie wichtig diese Dankbarkeit ist, weil man tatsächlich angesichts des Drucks, unter dem die Kolleginnen und Kollegen dort stehen, wirklich auch natürlich sehr schnell frustriert sein kann. Das ist das eine. Zum anderen ist eben trotzdem eine wahnsinnige Angst, nicht nur davor, dass das Medium geschlossen wird, sondern dass einem selber was passiert und dass man selber inhaftiert wird, wie so viele andere Kollegen. Und unter diesen Bedingungen versuchen die Kollegen bei Cumhuriyet und andere Journalisten sozusagen weiter zu arbeiten, und es geht, aber es wird halt immer schwieriger, weil auch zum Beispiel die Kommunikation ja immer mehr überwacht wird. Wir haben ja in der Türkei schon lange ein massives Internetüberwachungsgesetz, das im Unterschied zu anderen Internetgesetzen sehr viel weitreichender ist übrigens, weil es auch massive Eingriffe nicht nur in die Überwachung von sogenannten Metadaten, also die Verknüpfung von Daten, ermöglicht, sondern auch die massive Überwachung von Kommunikationsinhalten ermöglicht. Und das merkt man, dass Journalisten jetzt in der Türkei zum Beispiel dazu neigen, wichtige Informationen nehmen, nicht am Telefon zu besprechen, sondern lieber Orte zu vereinbaren, aber selbst die Kommunikation, die Vereinbarung von Orten manchmal für Recherchen schon gar nicht so einfach ist, wenn die Kommunikation überwacht wird.
In dieser Woche, da hat ja Bundespräsident Joachim Gauck den ehemaligen Cumhuriyet-Chefredakteur Dündar getroffen. Sie haben das Treffen begrüßt. War das von Seiten des Bundespräsidenten ein Hinweis an der Politik, oder erhoffen Sie sich, dass da noch mehr passiert?
Ich denke, das war ein wichtiger Hinweis. Ich habe selber an dem Gespräch auch teilgenommen. Reporter in Grenzen hat dieses Gespräch auch in die Wege geleitet, organisiert mit dem Bundespräsidenten. Das war sicherlich angesichts der Entwicklungen der vergangenen Woche ein ganz wichtiges Signal, was der Bundespräsident dort gesendet hat. Auch ein bewusstes Signal, weil ja vergangene Woche einerseits die weiteren Kolleginnen bei Cumhuriyet inhaftiert wurden. Einige davon, die ich eine Woche vorher noch getroffen hatte, was mich deswegen auch selber sehr betroffen hat, und auch angesichts der Verhaftung der HDP-Abgeordneten der Türkei. Und da war es, glaube ich, dem Bundespräsidenten wichtig, ein ganz bewusstes politisches Signal zu senden. Aber der Bundespräsident ist halt der Bundespräsident, und der hat nicht viel mehr Macht, als solche Signale zu senden. Und von der Bundesregierung erwarten wir uns in der Tat durchaus auch noch mehr als Worte. Ich denke, die Bundesregierung ist mittlerweile ja auch alarmiert und hat ihren Ton auch verändert. Angela Merkel ist ja nicht mehr nur besorgt, sondern eben auch alarmiert. Aber was wir uns erwarten und wünschen würden, dass auch auf der praktischen Ebene die Bundesregierung das Signal sendet, dass man sich um türkische Journalisten kümmert, um türkische Medien kümmert. Und ich habe den Eindruck, da hat ein Umdenken auch eingesetzt. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt hat ja vorgestern gesagt, dass türkische Journalisten auch Asyl beantragen können, was im Prinzip eine Nullnachricht ist, weil jeder Mensch Asyl beantragen kann und eben auch Türken. Aber in Zeiten wie diesen ist auch eine Nullnachricht eine große Nachricht. Und das Signal, das damit verbunden war, ist ja, dass eben türkische Journalisten eben hier auch Aufnahme finden sollen. Aus unserer Sicht von Reporter ohne Grenzen allerdings ist das letztlich zwar ein wichtiges politisches Signal, geht aber an den Bedürfnissen der meisten betroffenen Journalisten vorbei. Und wir haben gerade im Rahmen unserer Nothilfearbeit ja sehr viel mit türkischen Journalisten zu tun, sehr viele in der Türkei selber, aber auch etwas mehr als ein Dutzend hier in Deutschland, beziehungsweise Leute, die nach Deutschland wollen und erstmal zeitweise das Land verlassen wollen. Und das ist eben ganz wichtig, dass diese Journalisten oft nur zeitweise im Moment erstmal das Land verlassen wollen. Und was wir im Moment beobachten, dass versucht wird, eher sozusagen auf der Verwaltungsebene, auf der Konsularsebene, versucht wird, Journalisten in Asylverfahren zu drängen, aber das eigentlich nicht dem Bedürfnis entspricht. Und es gibt ja durchaus eine Flexibilität im Visavergabe, und das versucht wird eher, ob bewusst oder unbewusst, vielleicht auch eher unbewusst, weil man die Brisanz auf der Arbeitsebene noch nicht verstanden hat, versucht im Prinzip bürokratische Hürden aufzubauen, damit Journalisten flexible Visa bekommen, um erstmal kurzfristig nach Deutschland zu kommen.
Es gibt eine ganze Reihe von Prozessen, die gegen türkische Kollegen angestrengt werden. In dieser Woche gibt es zum Beispiel auch einen Prozess, an dem Ihr Türkei-Korrespondent mit betroffen ist. Das Ganze hat etwas auch mit dem Antiterrorgesetz zu tun. Was steckt hinter diesen Prozessen?
Die die Prozesse, tatsächlich, wie Sie sagten, sind ganz oft Prozesse, wo Journalisten Verbreitung, Unterstützung von Terrorpropaganda vorgeworfen wird. Und im Fall des Prozesses gegen Erol Öndüroğlu, unseres Mitarbeiters in der Türkei, ist das genau auch der Fall. Der Hintergrund ist, dass Erol Öndüroğlu, genauso wie viele andere Journalisten, in Solidarität mit der bedrohten türkischen Zeitung Özgür Gündem für einen Tag die Chefredaktion in einer Solidaritätsaktion dort übernommen haben. Und in der Türkei, muss man wissen, ist Nähe zu Kurden oder kurdisch zu sein schon sehr oft gleichgesetzt mit Unterstützung von Terrorismus mit Terrorismus. Das ist die Sicht von Präsident Erdogan und der türkischen Regierung. Allerdings ist das aus unserer Sicht unerheblich, ob ein Medium kurdisch ist oder Gülen nahesteht, weil am Ende ist Pressefreiheit eben unteilbar. Und da kann man kurdisch sein, da kann man Gülen nahe sein, solange niemand zur Gewalt aufruft. Und deswegen kann es nicht sein, dass Journalisten mit einem Terrorvorwurf überzogen würden. Und gerade Erol Öndüroğlu, unser Mitarbeiter in der Türkei, ist, glaube ich, nur wirklich über jeden Verdacht des Terrors erhaben. Ich kenne, glaube ich, wirklich wenige Menschen, die so unabhängig sind im besten Sinne wie Erol Öndüroğlu. Denn ihm ging es ganz bewusst eben darzustellen, zu zeigen, dass die Pressefreiheit unteilbar ist und dass die Pressefreiheit für kurdische Medien genauso wie für andere Medien gilt.
Vielleicht welchen Eindruck, wenn Sie auch in der Türkei vor Ort waren, dieser ganze Druck auf den unabhängigen Journalismus, wie wird das von der türkischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
Naja, natürlich kann man sagen, sind sozusagen die, wenn man es mal rein numerisch betrachtet von den Zahlen, wir haben registriert, im Moment sitzen knapp 130 Journalisten in der Türkei in Haft. Das ist letztlich eine vergleichsweise kleine Zahl im Vergleich zu all den anderen Inhaftierungen von öffentlichen Beamten, von Anwälten, von vielen anderen Berufsgruppen, die gerade unter der türkischen Repression leiden müssen. Aber ich erfahre schon, habe auch beobachtet, dass sozusagen viele auch Medien wahrnehmen Journalismus als letztlich konstituierend für eine demokratische Entwicklung. Und es gibt ja eben neben, sage ich mal, der Hälfte der türkischen Gesellschaft, die das autoritäre Vorgehen von Erdogan und der Regierung unterstützt, eben auch eine andere Hälfte, die das ganz anders sieht. Und dort ist man schon auch sozusagen deswegen über das Vorgehen gegen Medien nochmal ganz anders besorgt, meiner eigenen Erfahrung nach, weil man eben weiß, dass letztlich unabhängige Medien eine Voraussetzung für alle anderen Menschenrechte sind. Und das erfahren viele auch als sehr schmerzhaft.
Sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Mit ihm haben wir über die Lage des unabhängigen Journalismus in der Türkei gesprochen. Ihr hört D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das akustische Medienmagazin.
Wir freuen uns ja immer über neue Sachen hier bei D-Radio Wissen. Da stützen wir uns ganz neugierig rauf. Wir sind so neugierig auf Neues, dass wir das ja auch sogar bald in unseren Namen reinpacken. Ja, ja. Deutschlandfunk Nova heißt es ja bald bei uns. Und ich glaube, die ganzen Jingles, ja, hier so mit D-Radio Wissen, einige machen sich Sorgen, müssen wir die neu einsprechen lassen und so, gekostet ja wieder alles. Nein, das macht bald eine Software.
Ja. Von Adobe, ne? Die haben da was erfunden, glaube ich. Da kann man einfach sagen, man lässt sich wahrscheinlich so 3-4 Wörter, so 20 Sekunden mal irgendwie einsprechen von irgendjemand und dann kann man daraus quasi alles generieren. Das ist faszinierend. Das heißt, ich muss eigentlich nur auch demnächst nur noch ein paar Sätze hier sagen und den Rest kannst du dir dann selber demnächst skripten.
Das
und
wünsche ich mir seit Jahren wünsche ich mir das, Herr Peller.
Aber quasi durch die Software generieren lassen. Ist doch super.
Aber ihr werdet jetzt vielleicht sagen, so was erzählen denn jetzt hier Fine und Peller da? Das ist doch gar nicht möglich. Und was jetzt kommt als nächstes, dass irgendwie Donald Trump US-Präsident wird. Aber beides ist tatsächlich Fakt geworden in dieser postfaktischen Zeit. Wir haben es mit interessanter Software zu tun. Letzten Freitag haben Softwareentwickler von Adobe eine Präsentation gegeben, wo genau das gezeigt wird. Sie haben ihre klassische Audioschnittsoftware genommen mit einer kleinen Erweiterung, die gerade entwickelt wird und dann auch bald dann ja wahrscheinlich zu haben sein wird. Und das funktioniert tatsächlich so, dass erst einmal das Audio, was gesprochen wird, transkribiert wird. Das heißt, normalerweise hat man ja so Wellenformen, in denen man rumschneiden kann. Da muss man mal genau hören, welche Welle gehört zu welchem Wort, wenn ich jetzt irgendwas zum Beispiel rauskürzen möchte. Ich habe da transkribierten Text und wenn ich jetzt einfach Wörter rausnehme, dann schneidet, also einfach so quasi wie im Word lösche, dann schneidet die Software mir das auch einfach raus. Ja, soweit so gut erstmal.
Das ist, ne? Doch das praktisch, ist ja praktisch eigentlich. Da könnte ich jedes direkt sozusagen erkennen. Wahrscheinlich sogar mit Suchen ersetzen.
Absolut.
Suche ersetze durch nichts.
Oder auch so Wörter wie absolut, was ich dann auch immer gerne sage.
Füllwörter.
Die gehen dann einfach raus und das ist dann, glaube ich, ganz gut. Aber die Software kann noch mehr. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal in diese Präsentation rein. Und zwar ist Folgendes. Wir haben hier so einen Entwickler, der erstmal war das ein Satz, ein Witz wurde erzählt. Aber da war die Reihenfolge vertauscht. Da hat er das beschrieben mit diesen Buchstaben hin und her schieben, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Und jetzt hat er gezeigt, ist er in dem Moment angekommen, wenn er nicht nur Wörter dann wieder hinzaubern kann, sondern was er jetzt zeigt, was ihr jetzt hört, ist der Moment und auch die Reaktionen im Publikum sind interessant, wenn er ganz neue Wörter ergänzen kann. Und mit dem ursprünglichen Take, mit dem er gestartet ist, hat das nichts mehr zu tun. Hören wir mal kurz rein.
And the last magic I'm gonna show you guys is We're not just going to do with words. We can actually type small phrases. So let's say, okay, so we remove those words and we do three times.
Oh!
And playback.
And I kissed Jordan three times.
Oh. Tja, I kissed Jordan three times, das hat er nie so am Anfang gesagt. Und wie klang das jetzt, Herr Perner, so nach der kleinen Kostprobe für dich?
Also im ersten Moment, und das ist ja auch, glaube ich, häufig, wo man so Audio wahrnimmt, mal eben so schnell im Vorbeigehen, hört sich das doch ziemlich echt an, oder? Das ist, doch eigentlich ganz spannend. Oder eben auch nicht.
Mhm. Ja, es gibt passionierte Radiomacher, die da intensiv debattiert haben. Das ist uns auch auf Facebook eine Diskussion aufgefallen. Und die ist richtig interessant. Und da hat das auf diese Debatte bei Sandra Müller stattgefunden. Sie ist passionierte Radiomacherin, bloggt auch unter radio-machen.de. Und Herr Perle, du hast mal diese Diskussion analysiert mit diesen Befürchtungen und auch mit den Sorgen, aber auch mit den Chancen, die da vielleicht beleuchtet wurden.
Ja, genau. Es ist tatsächlich so, also man kann... Also es ist dann nicht so eindeutig, ne? Wenn wir vorhin gerade gesagt haben, hey, ist doch spannend, das macht die Arbeit erstmal leichter, das wird den Radiojournalismus und die Radioarbeit vereinfachen, ist doch super. Das sehen auch manche so, keine Frage. Aber es gibt eben auch die, die da echt Bauchschmerzen mit haben. Und da kommen wir gleich ja, glaube ich, auch noch drauf. Sandra Müller eben auch eine von denen, die sagen, lass uns mal über das Thema Manipulation reden. Also jetzt mal grob zusammengefasst, es gibt da echt zwei Lager. Die einen sagen, hey, finde ich gut, lass uns mal die Chancen betrachten. Und die anderen sagen, da habe ich aber echt Probleme mit. Und gerade das, was ich gerade sagte, das Thema Manipulation, also es ist so ein bisschen, ja, da wird der Vergleich gezogen, vielleicht natürlich auch, weil das auch von Adobe kommt, mit dem Thema Photoshop. Da haben wir ja seit Jahren eigentlich das Phänomen, dass eben durchgekonnte und kaum merkbare Bildbearbeitung im Grunde jedes Foto dieser Welt verfremdet werden kann und zumindest, wenn man sich nur oberflächlich damit beschäftigt, auch für die allermeisten Menschen das gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Und da ist natürlich schon die Frage, wie glaubwürdig sind eigentlich dann zukünftig noch Audiotöne, die wir vielleicht in einem Radiosender in einem Interview hören? Also O-Töne heißt ja nicht auch umsonst O-Töne wie Originalton. Das ist halt dann die Frage, wie original ist eigentlich der Originalton noch, wenn ich im Grunde fast echt Töne manipulieren kann? Das ist eine große Frage, die sich manche stellen. Verbunden dann aber auch mit der Frage, wenn man sagt, okay, wie ist denn das eigentlich gerade, wenn so vielleicht so kleinere Radiostationen, die denken sich jetzt wirklich, PLA und Fine, zwei, das ist einer zu viel, PLA weg, das mache ich jetzt aus der Retorte oder in den nächsten Step Fine auch noch weg, dann tippt halt einer die Texte mit den Stimmen, die haben wir ja noch quasi im Speicher und generieren das selbst. Also das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber schon die Frage, wie verändert das eigentlich auch den Arbeitsumfeld und fallen da vielleicht sogar auch Arbeitsplätze weg? Ne? Und also es gibt, ich greife da jetzt einfach nur mal exemplarisch einen Kommentar auch raus von Franzka Klemm, die schreibt, nicht nur mit Blick auf den Journalismus finde ich dieses Tool echt bedenklich, bald reichen vielleicht nur 20 Sekunden Audiomaterial aus und es lässt sich querfeldein manipulieren. Eine krasse Entwicklung. Und auch jemand anders schreibt, Dieter Gaulen, es ist schon irgendwie ein nagendes Gefühl, was alles möglich wäre. Ein belastendes Telefongespräch und schon ist der Gegenkandidat weg. Wäre nicht das erste Mal, dass manipuliert wird. Bald kann man das eben nicht mehr erkennen. Das sind so diejenigen, die sagen, hey, das sehe ich tatsächlich kritisch. Es gibt aber auch die, ne? Die sehen es genau anders. Also,
was sagen die?
Die sagen, Manipulation, okay, das ist ein Thema, aber Leute, guckt doch mal ehrlich hin, das ist doch nichts Neues. Ne? Also Manipulation, das hat es doch immer schon gegeben. Nur weil man das jetzt vielleicht demnächst noch ein bisschen einfacher und ein bisschen besser machen kann, heißt das ja nicht, dass erst jetzt Manipulation kommen wird. Und Vielmehr wäre eben die Frage von Manipulation eben eine, dass nicht eine technische Frage ist, sondern eher die Frage, wie man eigentlich jetzt als Mensch, vielleicht gerade auch als medienschaffender Mensch, mit dieser Technik umgeht und die eben richtig einsetzt. Und das, finde ich, ist eine spannende Frage.
Hast du da so einen Kommentar, der das gut zusammenfasst?
Ich habe da einen Kommentar, der ist etwas länger, aber ich glaube, es lohnt sich, den mal einmal kurz hier in den wesentlichen Zügen sich anzuschauen, von Konstantin Plecking. Und der schreibt, wenn ich mich jetzt ins Digas setze, kann ich schon durch geschickten Schnitt auch jedem die Dinge im Mund legen, wenn ich das will. Mache ich aber nicht, weil ich journalistisches Ethos besitze. Aber technisch möglich ist das schon lange, sogar vor Digitalschnitt. Es wird nur noch leichter, aber es ist nicht der Untergang des Abendlandes. Dasselbe gilt übrigens für Rendering in Filmszenen. Vor allem bei Spielfilmen erwarte ich mir viel von beiden Techniken. Originalmaterial kann dazu verwendet werden, um zum Beispiel historische Personen in Spielfilme einzufügen. Aber auch hier gilt, und das ist ein elementarer Satz, Glaubwürdigkeit ist weiter wichtig. Manipulieren könnte man schon heute durch Schnitt. Wir machen es nicht, weil wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren wollen. Die Technik würde ich deswegen nicht verteufeln. Und es ist auch eine Chance für Fiktionales. Deswegen weniger Kulturpessimismus, mehr die Chancen sehen und weiter auf Glaubwürdigkeit setzen. Denn je einfacher Manipulation ist, desto wichtiger wird, dass die Menschen dir persönlich glauben. Also das tatsächlich nochmal ein Appell, das positiv zu sehen, aber eben auf Glaubwürdigkeit und Persönlichkeit zu sehen.
Wenn du jetzt die Pro und Contra mal so ein bisschen skizziert hast, wie stehst du dazu?
Ich habe da echt lange überlegt und ich glaube, dass die Argumente schon zählen, dass man sagt, okay, wir haben da, das, wenn man das überträgt aus dem Bereich Bildbearbeitung, Photoshop, das ist ein Phänomen, mit dem wir zu tun haben. Wir wissen auch mittlerweile um die fotogeshoppten Bilder dieser Welt, die quasi weggepixelten Models, wir wissen, dass das nicht Realität ist. Und wir wissen auch, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn durch die Social-Media-Kanäle uns in irgendwelchen großen Nachrichtenlagen alle möglichen Bilder zugespielt werden. Das ist aber so theoretisch, finde ich. Ich glaube, dass die davor warnen, schon auch recht haben, weil viele Menschen haben halt nur die Chance und beschäftigen sich nur oberflächlich. Und gerade Audio, da muss man schon echt, glaube ich, ein geschultes Gehör haben, um da auch Manipulationen rauszuhören. Ich mache mir da schon auch ein Stück weit Sorgen. Auch wenn die Technik, glaube ich, noch nicht so ausgereift ist, dass wir uns ab nächster Woche Sorgen machen müssen.
Also ich finde auch, also diesen Vergleich, das natürlich auch so mit 3D-Rendering in Spielfilmen und Serien, da wirklich unglaublich beeindruckende, echt wirkende Computeranimationen, die es nicht wirklich gibt, da sind. Das fand ich jetzt eigentlich sehr interessant und hat mich da, glaube ich, auch noch bei der Diskussion einen Schritt weitergebracht. Weil was mich ein bisschen stört, ist, dass hier direkt eine neue Technik so ein bisschen verteufelt wird oder zumindest so ein bisschen echt skeptisch angegangen wird. Und das ist, glaube ich, nicht so der richtige Weg, um sich damit auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, wir brauchten da viel stärker dann auch eine ethische Debatte im Nachrichteneinsatz und oder sowas. Wie geht man damit richtig um? Sowas ist, glaube ich, dann im Journalismus wichtig. Aber ich meine auch mal, es gibt so viele andere Bereiche, ja, so im Geheimdienstwesen oder auch im Gerichtsverfahren mit Audiomitschnitte. Die sind ja eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, überhaupt gar nicht zulässig, ne? Oder? Du hast recht studiert ein bisschen?
Ja, aber nur ein ganz bisschen. Also ich glaube, zulässig sind sie möglicherweise, aber also, ich glaube dann auf jeden Fall nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Also wenn eher zu protokollarischen Zwecken. Aber ich denke,
oder so.
Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt dünnes Eis. Darauf möchte ich mich nicht drauf begeben, zumal das ja auch dann verwendet werden kann. Und wer weiß, wie verfremdet. Ich weiß es nicht, was ich jetzt sage.
Und das Interessante ist, aber ich bin noch ein bisschen traurig, dass die Software jetzt noch nicht da ist. Denn dann hätten wir jetzt nochmal ganz einfach das Interview mit Sandra Müller rekonstruieren können, was ich heute Nachmittag aufgezeichnet habe. Aber leider ist das echter Audio-File kaputt gegangen. Und jetzt können wir das auch nicht so schnell rekonstruieren. Aber ich dachte, das repariere ich morgen früh in Ruhe. Und dann werde ich das auch nochmal auf unsere Seite stellen. Verlinken wir dann über die radiowissen.de. Das heißt, wenn ihr das dann im Podcast hört, könnt ihr das dann auch nochmal.
Aber so viel kann man, glaube ich, schon verraten, auch rekonstruiert aus deinem Gedächtnis. Sandra Müller ist schon eine, die das eher skeptisch sieht.
Das stimmt. Und ihr könnt euch das auch nochmal durchlesen, was sie dazu sagt. Sie hat nämlich auch eine Wette abgeschlossen unter radio-machen.de und interessante Debatte, die sie da auch auf ihrer Facebook-Seite geführt hat. Wir haben einen Blick drauf geworfen, auf diese neue Technik, die Adobe derzeit entwickelt, noch unter dem Künstlernamen Voco, also V-O-C-O. Und ich bin mal gespannt, wenn aus diesem Arbeitstitel dann auch eine richtige Software wird. Wir werden da bestimmt noch einiges von hören. Im Metasinne wahrscheinlich auch wie im normalen Einsatz. Ihr hört eine Stunde was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Twitter hat Humor. Hier ist eine Stunde was mit Medien. Heute Nachmittag um 15.08 Uhr habe ich folgende Mail bekommen. Suggestions based on Donald J. Trump. Bernie Sanders ist mir als erstes vorgeschlagen worden. Ich weiß auch nicht, warum Twitter mir diese E-Mail geschrieben hat.
Das werden wir wohl nie so richtig erfahren.
Weißt du was schon? Ich habe schon gestern gemerkt, dass es nicht gut wird. Ich war beim Election Breakfast in Düsseldorf, so mit dem US-Konsulat und so weiter. Und weißt du, was als erstes kaputt gegangen ist?
Die Kaffeemaschine.
Richtig, die Kaffeemaschine. Und da hatten wirklich sehr viele schnell den Kaffee auf, gestern.
Ja.
Und entsprechend lang waren die Schlangen und das war alles ein Drama. Kann ja mal passieren. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich diese Woche mit einer defekten Kaffeemaschine zu tun hatte.
Ich glaube, das ist dein Fluch diese Woche, oder?
Ja, und das ist ja gerade im Journalismus. Ohne Kaffee, da geht nicht viel, sage ich euch. Also, dass wir hier so locker jetzt noch am Ende der Sendung plauschen, ist schon fast ein Wunder.
Das liegt nur am guten Kaffee. Aber du hast ja tatsächlich, glaube ich, wie es natürlich auch zu dir passt, nach einer Kaffeemaschine gesucht, die im Grunde sozusagen sich perfekt integriert in deine Filterbubble und vollkommen netzfähig ist. Ne?
Ja, auf die Filter. Filtern ist ja sehr angesagt beim Kaffee derzeit.
Ja. Stimmt.
Und das war richtig
super.
Du wolltest
also auch wieder eine Filtermaschine haben.
Ja, also ich hatte eine Filtermaschine mit einem Mahlwerk, ja, und es war ein No-Name-Ding, hat hervorragend geschmeckt und auch echt über Jahre super Dienste, aber ist kaputt gegangen. Ja. Als ich letzte Woche von Was mit Medien wiederkam, ohne Scherz, habe ich festgestellt, dass die Maschine den ganzen Tag über irgendwie an war, sonst schaltet die sich immer ab. Nach dem Abkühlen ging nichts mehr. Ich habe recherchiert und verschiedene Maschinchen wurden empfohlen, so ein Mokka-Master, den es für viel Geld bei Manufaktum gibt, ja, und den günstiger bei Amazon. Und der sah auch sehr, sehr stylisch aus, kann nicht viel, aber sieht super aus und schmeckt bestimmt auch super. Und eine WLAN-Kaffeemaschine, da dachte ich so, super, die brauchst du.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich hörte, dass du dich dafür interessierst, habe ich mich auch gleich dafür interessiert. Also mache ich ja sonst nicht immer so, aber in diesem Fall schon, weil ich dachte, das ist doch herrlich. Dann kann ich das und sozusagen aus dem Bett starten. Perfekt.
Dachte ich auch. Und hier ein toller Was-mit-Medien-Service für die, wenn ihr in eurem freien Journalistenbüro eine neue Kaffeemaschine sucht, nehmt keine, die mit dem Smartphone gesteuert wird. Ich sage euch, das ist nix. Weil diese Maschine hat nämlich keinen richtigen Filter, sondern sie hat einen so einen fest eingebauten Filter. Und dadurch schmeckt der Kaffee schon sehr dünn. Und selbst wenn man ihn auf Strong stellt, ja, wer Frühschichtskaffee gewohnt ist, schmeckt überhaupt nicht, also geht nicht. Und hinzu kommt, weil das ja so, also ich meine so wahrscheinlich für den amerikanischen Markt auch ein bisschen ausgelegt, da ist so ein Schutz drunter. Wenn man die Kaffeemaschine startet, die geht nur los, wenn die Kanne drunter steht.
Das ist ja natürlich auch erstmal normal.
Ja, dann habe ich diese Warnmeldung auf meinem Smartphone gestellt. Dann habe ich heute Morgen noch so, aber habe ich die nicht drunter gestellt? Habe ich doch. Und dann habe ich dann nochmal gedacht, so, jetzt will ich schon den dünnen Kaffee nehmen und dann geht das nicht. Gehe ich hin, Kanne stand drunter. Rausgenommen, nochmal runtergestellt, ging auch nicht. Ich habe 5 Versuche gebraucht und dann dachte ich, wenn ich jeden Morgen jetzt 5-mal rauf und runter, bis dann die Kanne erkannt wird, damit der endlich kocht und dann auch noch dünn schmeckt.
Dann kannst du gleich direkt selbst aufsetzen.
Ja.
Machst du jetzt auch demnächst. Hast dich für was anderes entschieden.
Ja, ich habe dann mit dem Amazon Echo den Mokka Master bestellt.
Das teure Gerät. Von dem anderen teuren Gerät.
Ja, aber nicht da in dem Einladen, den ich eben nannte, sondern woanders, wo es günstiger war.
Ah ja, dann geht's ja.
Ja,
hast du schon einen Kaffee daraus getrunken?
Nee, der kommt morgen.
Ach so.
Vielleicht. Und weißt du, was mir dann aufgefallen ist? Weil letzte Woche hatte ich dann ja keinen Kaffee und hatte ich echt schlechte Laune am letzten Freitag. So ähnlich wie jetzt nach der Wahl. Ich hätte auch einfach die Siebträgermaschine nutzen können, die ganze Zeit daneben stand, aber daran habe ich erst heute gedacht.
Nun ja, dann hast du ja für morgen früh zumindest eine Option, weil da ist die Maschine ja wahrscheinlich noch nicht geliefert.
Das heißt, morgen Mittag stehen dann da 3 Kaffeemaschinen bei mir rum.
Ach, 3 sogar?
Naja, die eine muss ich ja noch wegschicken.
Noch nicht zurückgeschickt, ach so.
Habe ich noch ein bisschen Zeit.
Das nennt man Überversorgung. Mein Lieber.
Ja. Brauchst du noch eine Kaffeemaschine? Ich könnte dir eine günstige mit WLAN anbieten.
Bis gestern wollte ich eine haben, die WLAN hat. Aber jetzt habe ich es mir gerade in diesem Moment anders überlegt.
Habe ich es verquatscht wieder.
Ja, so ist das wohl.
Naja. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man ein Jugendangebot startet, wir erklären es euch nächste Woche, denn der Chef von Funk ist bei uns, nämlich von Funk, dem jungen öffentlich-rechtlichen Medienangebot von ARD und ZDF, was ja nur online stattfindet.
Ja, wir müssen dann ihn aber auch nochmal fragen, was man jetzt eigentlich sagt, weil junges Medienangebot hört sich so kryptisch-technisch an. Das muss doch irgendwie geiler sein.
Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal schön plastisch und ich glaube, dass das richtig gut wird. Und das klären wir dann nächste Woche und ich freue mich da schon sehr drauf. Du auch, Herr Peller?
Auf jeden Fall. Bis dahin brühen wir uns noch einen Kaffee.
Wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Ja, genau.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.